Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zur ersten Podcast-Folge von Zukunft elektrisch im Jahr 2025. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass unsere kleine Weihnachtspause vorbei ist und wir wieder mit einem neuen Thema für euch am Start sind. Und wir, das bin einmal ich, Katharina, und mein Kollege Max.
Auch von mir herzlich willkommen im Jahr 2025 zur neuen Podcast-Folge von Zukunft elektrisch. Wir hatten jetzt ja ein bisschen Zeit, uns mal Gedanken zu machen, was ein neues Thema werden kann. Und momentan in den Medien liest man immer wieder über Schlagzeilen von PV-Anlagen, dass die eventuell jetzt zu viel werden, dass das Netz dadurch auch überlastet werden kann. Und dementsprechend haben wir uns dieses Thema für diese Folge herausgesucht. Und dazu natürlich auch wieder einen Kollegen mit an Bord.
Der, wir kennen ihn schon.
Wir kennen ihn schon, ja, ist schon ein alter Podcast-Hase, kann man sagen. Ne? Unser Kollege Frank Ehlert, ja.
Herzlich willkommen zurück, kann man ja schon fast sagen.
Ja, hallo, also ich fühle mich ja schon dazugehörig.
Sehr schön, sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass du dieses spannende Thema mit uns besprichst heute. Das, was Max hier so ein bisschen angerissen hat, liest man in den Medien unter dem Namen Solarinfarkt. Also schon sehr...
Wie auch unsere Folge heißen wird.
Ja,
genau. Ja, richtig, genau. Also der Begriff Solarinfarkt beinhaltet ja ganz viele einzelne Themen, die man im letzten halben Jahr sehr oft in den Medien gehört hat, in den täglichen Nachrichten, aber auch in sozialen Medien wurde ganz viel darüber berichtet. Stromspitzengesetz, das ist ein Gesetz, was im Moment in Werdegang ist. Mhm. Obwohl wir kurz vor den Wahlen stehen, wollen alle Beteiligten, dass es noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, weil es einfach wichtig ist. Man hat gehört von der Dunkelflaute, von sehr hohen Strompreisen, wenn keine PV, kein Wind da ist. Man hat aber auf der anderen Seite auch gehört, im Sommer zu viele Negativ-Strompreisstunden, also Stunden, in denen der Strompreis negativ ist.
Also auch flexible Strompreise oder Stromtarife, ne?
Dynamische Tarife gehört dazu, genau, ja. Aber der Preis, der an der Börse sich entwickelt, kann tatsächlich ins Negative gehen. Das heißt also, wenn große Verbraucher dann Strom verbrauchen, bekommen die Geld dafür.
Kann man sich Weil zu viel Strom im Netz ist irgendwie.
Richtig,
ne?
Genau. Mhm.
Also man ist froh, dass der Strom verbraucht wird in dem
Nicht
Fall,
froh, da. Man muss ihn verbrauchen, sonst könnte es tatsächlich zu Zuständen kommen, dass das Netz also so zusammenbricht, der sogenannte Blackout.
Und das ist ja das, wovor im Prinzip ja jeder Angst hat. Also einmal das Blackout und auf der anderen Seite liest man genauso oft, wie du schon gesagt hast, dass zu wenig Strom da ist. Also wir haben irgendwie beide Ängste in der Gesellschaft vertreten, ne?
Richtig. Und das für mich Interessante ist, ich meine, klar, also jemand, der mit dem Thema nicht betraut ist, kann das nicht allumfassend betrachten. Aber wenn man so eine dieser Schlagzeilen herausnimmt, dann muss sie einem irgendwie verunsichern und nicht unbedingt Angst machen, aber es kommt negativ rüber. Aber wenn man sie alle zusammen sieht und die Hintergründe kennt, dann versteht man das vielleicht auch besser. Mhm. Und also so war es bei mir früher. So habe ich mich für die Energiewende begeistern können.
Und dafür haben wir diesen Podcast heute gestartet, dass wir einfach wirklich mal diesen ganzen Schlagzeilen und Vorurteilen und wie auch immer auf den Grund gehen und uns wirklich mal anschauen, wie ist denn aktuell die Situation in Deutschland? Wie ist der Status der Energiewende? Was hat das auch vielleicht fürs Elektrohandwerk zu heißen? Was können wir hier noch tun? Und
vielleicht können wir auch ein paar Ängste nehmen,
ne, hoffentlich.
In dem Zuge und vielleicht auch ein klein bisschen Aufklärungsarbeit an der Stelle leisten.
Wenn wir das erreichen würden, das wäre top.
Also dranbleiben. Super. Schauen wir uns vielleicht einfach mal an, so grundsätzlich, wie ist denn aktuell die Situation in Deutschland? Wir sprechen ja die ganze Zeit jetzt von Strom. Wir meinen hier natürlich den Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Also heißt ganz konkret Windenergie oder auch Solarenergie beispielsweise. Was ist da aktuell der Status? Wo stehen wir?
Also im letzten Jahr, wenn man sich mal nur den Solaranteil anschaut, Es gab einen Zubau, also neue Anlagen, die installiert wurden und in Betrieb gegangen sind, von im Gesamten von 16 Gigawatt Peak. Also 16 Gigawatt elektrische Solarleistung ist installiert worden, so viel wie noch nie zuvor. Mhm. Das war, also die letzten 2-3 Jahre war ja sowieso ein sehr starker Zuwachs. Und er konnte 2024 auch nochmal gesteigert werden. Und das Interessante ist, diese 16 Gigawatt Peak, das war wirklich so eine Schwelle, wo man gedacht hat, das schafft man nicht, weil man einfach das nicht hinkriegt, so viel zu installieren. Das muss ja auch gemacht werden.
Und das Thema Fachkräftemangel natürlich auch.
Ja. Ja. Wir waren stolz denn auf unser Elektrohandwerk.
Absolut, absolut. Und man ist sich einig, wenn das jetzt so weitergeht, also wenn wir bei diesem Zubauniveau bleiben, also wenn es jedes Jahr 16 Gigawatt Peak dazukommen, dann kann man tatsächlich auch die Ziele erreichen, die sich die Bundesregierung gesetzt hat für bis Mitte der 30er Jahre.
Die da wären? Also, dass wir das vielleicht nochmal kurz aufrollen?
Also, man möchte bis Mitte der 30er Jahre etwas über 200 Gigawatt Peak installiert haben. Und man war die ganze Zeit eigentlich der Meinung, das schafft man mit der Geschwindigkeit, die man im Moment hat, schafft man das nicht. Also, da war man sich einig. Und in den letzten 2-3 Jahren ist so viel mehr dazu gebaut worden, dass man jetzt erkennt, wenn das so weitergeht, dann schafft man das Ziel.
Okay, also sind wir wirklich auf einem guten Weg, kann man im Prinzip jetzt schon mal so ein bisschen optimistisch sagen. Woran liegt das denn, dass der PV-Markt so zugenommen hat oder die Installation der PV-Anlagen?
Ja, ganz klar. Die Energiekrise hat uns ja dazu gezwungen, Alternativen zu suchen. Die Alternativen waren bisher bekannt, aber durch das Teurerwerden der konventionellen Energieträger oder Nichtverfügbarkeit von Erdgas, das hat nochmal einen enormen Schub dazugegeben. Und man hat ja auch von politischer Seite erkannt, es ist notwendig, die Energiewende zu beschleunigen und hat auch entsprechende Fördermaßnahmen in dieser Zeit zugrunde gelegt. Und dann ist das, beziehungsweise auch Erleichterungen geschaffen für manche Dinge, also zum Beispiel Mieterstrom. Ja, und dann gibt es immer mehr Leute, die sich dazu entscheiden, das zu tun. Und ich meine, vor 5 Jahren ein Balkonkraftwerk, ja, so ein Übel, was man machen könnte, wenn man will. Und seit 2 Jahren sagen die Leute, ich kann was machen, meinen Strompreis reduzieren und plötzlich wollen die Leute. Und das ist ja genau der Weg, den man erreichen möchte, dass die Leute das machen wollen.
Also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, ganz kurz, wir können die Ziele erreichen, wenn natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Förderungen, die von politischer Seite da sind, nicht weniger werden, vielleicht sogar mehr werden und dementsprechend dann auch dieser Zuwachs an PV-Anlagen dann dadurch immer stetig ansteigt, in der Geschwindigkeit, die wir jetzt hatten.
Der Gedanke ist absolut nachvollziehbar, aber so einfach ist es nicht. Das Thema heute ist ja Solarinfarkt und es ist tatsächlich mittlerweile echt ein Problem, technisches Problem, wenn zu viel Solarenergie installiert wird. Das wollen wir ja ein bisschen auseinandernehmen noch, dieses Thema. Ja. Also man darf nicht blind einfach jetzt fördern und einfach zubauen, sondern die Regularien, die müssen sich jetzt verändern. Der gesamte Markt muss sich ein bisschen verändern.
Ich würd sagen, bevor wir da einsteigen, schauen wir uns mal an, welche Kategorien wir denn bei PV-Anlagen haben. Weil ich glaube, wenn wir jetzt über Solarinfarkt sprechen, zumindest war es bei mir so, hatte ich erstmal so eine große, riesige PV-Anlage vor Augen, die irgendwie neben der Autobahn steht und wo einfach super viel Strom entsteht. Aber im Vorgespräch haben wir auch schon gemerkt, das sind gar nicht die PV-Anlagen, vor denen wir uns per se erstmal sorgen müssen, sondern das sind ja andere. Ne? Vielleicht schauen wir uns da mal an, wie man die vielleicht mal so ein bisschen auseinander.
Also ich würde mal ganz gerne unten anfangen.
Gerne.
Es gibt Balkonkraftwerke, also das, denke ich, ist jetzt jedem bekannt. Das sind so steckerfertige Anlagen. Mhm. In der Regel sagt man so bis 2 kW Peak. Also die elektrische Leistung sind 800 Watt maximal, die da zulässig sind. Aber von den Modulen darf ich bis zu 2000 Watt installieren. Mit einem Wechselrichter 800 Watt kann ich dann bei mir zu Hause einspeisen. Das sind so die Balkonkraftwerke, die kleinsten Anlagen. Dann gibt es natürlich die Dachanlagen, also Anlagen, die auf ein Dach installiert werden, in der Regel auf ein Einfamilienhaus, bis 30 kW Peak. Auch hier hat man ja schon vor ein paar Jahren mal das ein bisschen verbessert. Das war mal eine Kategorie, die hat bei 10 kW Peak geendet und man hat jetzt das aufgezogen bis auf 30 kW Peak. Und die sind relativ mit wenig Bürokratie zu installieren und ans Netz anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. Das hat man ja ganz bewusst so gemacht. Und das sind tatsächlich auch die Anlagen, die jetzt eigentlich in Zukunft problematisch werden. Darüber hinaus gibt es Anlagen über 30 kW Peak, also Anlagen, die auf dem Dach installiert werden, über 30 kW Peak. Das findet man selten auf dem Einfamilienhaus, einfach weil die Dachfläche nicht so groß ist. Das sind dann Mehrfamilienhäuser oder vielleicht so auf dem dörflichen Bereich, also landwirtschaftliche Gebäude, wo eine Scheune noch da ist. Da könnte das noch vorzufinden sein. Oder gewerbliche Anlagen oder natürlich, klar, auch landwirtschaftliche Betriebe, die eine große Dachfläche haben, können größer 30 kW Peak installieren. Und dann gibt es halt noch die Kategorie der Freiflächenanlagen. Freiflächenanlagen sind von der KW Peak-Zahl zu den Installationskosten her gesehen eigentlich die günstigsten. Ich muss nicht aufs Dach hoch, kann das relativ einfach auf dem Boden installieren. Und da hat man schon immer Unterschiede bei der Förderung gemacht. Und die Förderung ist ja meistens quasi gebunden an die Vergütung, die man bekommt für die Kilowattstunden, die man einspeist. Ja, und die Freiflächenanlagen, das sind die großen Anlagen, Katharina, von denen du eben gesprochen hast.
Genau, kennt man ja so neben der Autobahn, sind immer Schafe mit dabei.
Genau.
Auf den Wiesen.
Steht jetzt im Schatten, ne?
Ja, genau. Aber die sind ja, du hast schon ein bisschen angeteasert, die sind ja nicht das Problem. Ne? Und ich habe auch aus dem Vorgespräch schon mitgenommen, das sind auch nicht per se diese großen Anlagen. Es gibt ja noch eine Kategorie, die sich so, ich sag mal, bis 100 kW Peak,
also
unter man muss 100 kW Peak orientiert.
Richtig, also es gibt immer diese technischen Grenzen oder diese technischen Grenzen für die einzelne Kategorie. Und dann gibt es auch so wirtschaftliche Grenzen. Die 30 kW Peak ist so Mischmasch, ne? Ist eigentlich eine wirtschaftliche Grenze, hat was mit der Besteuerung zu tun und aber doch durchaus auch mit technischen Regularien. Da gibt es so eine Überschneidung. Eigentlich heißt es, Anlagen bis 24 kW Peak dürfen aufgebaut werden, dürfen Strom ins Netz einspeisen. Bei Anlagen, die größer sind als 24 kW Peak, die müssen steuerbar sein. Das heißt, der Netzbetreiber, der Energieversorger, ja, der kann technisch so eingreifen, dass er die Anlage runterregelt. Bei Übererzeugung kann die Anlage somit runter bis abgeregelt werden. Und natürlich bei großen Freiflächenanlagen sowieso. Und die Grenze 100 kW Peak, die du angesprochen hast, ist eine rein wirtschaftliche Grenze. Denn man hat gesagt, Anlagen bis 100 kW Peak will man noch fördern. Und über 100 kW Peak ist es so, die sind eigentlich so effektiv und die Kosten sind so gering, dass sie so günstig Strom produzieren können. Das heißt, die können den Strom eigentlich am Markt ganz normal verkaufen, wie ein Kohlekraftwerk. Man hat also tatsächlich jetzt das schon lange so erreicht, dass Photovoltaikstrom so günstig erzeugt werden kann, dass man den nicht mehr fördern muss. Und das hat man vielleicht auch im letzten Jahr in den Nachrichten ab und zu mal gehört, dass diese Grenze heruntergenommen werden soll auf bis zu 25 kW Peak. Also man möchte Anlagen ab 25 kW Peak dem freien Markt überlassen. Das ist natürlich für den Anlagenbetreiber nicht schön zu hören, dass die Förderung wegfällt. Aber auf der anderen Seite ist es das einfachste Mittel, diese Netzstabilität zu regulieren. Ja, und letzten Endes war das ja von Anfang an unser Ziel. Wir wollen ja nicht die Energiewende betreiben, damit hier irgendwelche Leute reich werden oder dass es sollte eine Anschubfinanzierung sein. Man wollte die Technik bezahlbar machen und die Technik sollte sich entwickeln, billiger werden und am Ende soll sie praktisch dann günstiger sein als wie die konventionelle Technik. Und den Punkt haben wir also bei 100 kW Peak und größer schon lange erreicht. Und man will jetzt den nächsten Schritt gehen und schrittweise diese Grenze von 100 kW Peak zurücknehmen. Aber das ist im Moment noch nicht sicher. Da wird natürlich sehr viel drüber gestritten, weil dann das passieren kann, was Max eben schon angesprochen hat, dass dann der Zubau auch wieder zurückgeht.
Ich glaube, das Schlagwort, was du jetzt gesagt hast, ist die Regelbarkeit dieser PV-Anlagen bzw. Stromerzeugungsanlagen. Und da klingelt so ein bisschen bei mir im Ohr, weil wir haben auch schon eine Folge gehabt über den Paragraphen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes, der ja besagt, dass die großen Verbraucher in den Häusern regelbar gemacht werden müssen für den Energieversorger. Und mir kommt das jetzt so vor, wenn das so ein bisschen das Pendant dazu gibt. Also, dass man einmal natürlich die Verbraucher regelt, aber dann auch die Erzeugungsanlagen, damit da die Netzstabilität dann dementsprechend gewährleistet wird.
Ganz richtig erkannt. Das ist genau so. Die Netzstabilität wird dadurch gewährleistet, dass Erzeugung und Verbrauch ein Gleichgewicht bilden. Mhm. Und bei In Paragraph 14a hat man jetzt eine Möglichkeit geschaffen, eine Steuerungsmöglichkeit dem Netzbetreiber in die Hand zu geben, wenn im Netz zu viel Verbrauch da ist, dass ich den Verbrauch runterregeln kann. Also man kann es auch sagen, temporär verschieben kann, also zeitlich verschieben kann. Bei der Erzeugung hat er diese Möglichkeit erst bei größeren Anlagen. Und es gibt mittlerweile so viele kleine Anlagen, dass es zu bestimmten Zeiten nicht möglich ist, die Energie, die da eingespeist wird, wegzubringen. Also die kleinen Anlagen, die nicht steuerbar sind, die Anlagen auf den Einfamilienhäusern, speisen zu viel Energie ins Netz ein. Und das, da denkt man sich, das kann ja gar nicht sein. Aber es gibt diese Situation und wir müssen uns bewusst werden, wir sind schon so weit in der Energiewende vorangeschritten, dass diese kleinen Anlagen jetzt zum Problem werden können. Ich sehe das nicht negativ, im Gegenteil. Es zeigt ja, dass das bei den Leuten ankommt, dass jeder die Investition tätigt und seine PV-Anlage aufbaut. Nur es darf halt die Netzsicherheit nicht gefährden. Und das war bisher nicht der Fall, weil es einfach zu unbedeutend war. Aber jetzt wird es bedeutend.
An sich ist es, wie du sagst, ein gutes Zeichen. Es ist natürlich nur etwas, was wir, ich sag mal, per se auf dem Schirm haben müssen. Das ist ja genau dieses Szenario, wo wir eben auch anfangen mit der Argumentation, warum braucht man einen Energiespeicher? Ne? Also ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich bin normalerweise nicht vor Ort, nicht zu Hause, wenn über Mittag die Sonne im Prinzip scheint und bräuchte den Strom eher abends. Und das ist natürlich das Szenario, was wir haben. Jetzt habt ihr die ganze Zeit schon von einem Schlagwort gesprochen, was ich glaube mal ein bisschen auseinanderschustern würde. Und zwar ist das das Wort Netzstabilität. Vielleicht sollten wir uns das mal kurz anschauen und mal definieren, was heißt denn Netzstabilität und was wäre ein instabiles Netz?
Also ich will das gerne nochmal erklären. Ich habe das in den letzten Folgen ja schon immer mal wieder angesprochen. Aber ich denke, das ist sehr komplex und auch für jemand, der den Beruf des Elektrikers gelernt hat, nicht so ganz klar verständlich. Man kann sich das Netz vorstellen wie ein Eimer, der gefüllt ist mit Wasser. So, und der Eimer, der hat jetzt ein Loch und da fließt Wasser raus. Aber der Eimer darf nicht leer werden. Mhm. Also muss ich oben Wasser zugießen. Und ich muss immer so viel zugießen, wie unten abläuft. Und wenn unten plötzlich das Loch größer wird, dann muss ich mehr zugießen. Aber der Eimer darf auch nicht überlaufen. Und ich kann das Loch nicht regulieren. Also mit Paragraph 14a kann man es jetzt ein Stück weit regulieren.
Mhm. Oder wird man es können, ne? Wir sind ja noch nicht so weit.
Ja. Und jetzt geht es halt darum, dass man den Zufluss noch besser und genauer regulieren kann. Also nicht nur in großen Schritten, sondern auch, wenn der Hahn schon fast ganz zu ist, auch dann, dass die kleine Menge noch regulieren kann. Denn wenn einmal zu viel Energie im Netz ist, dann steigt die Netzfrequenz oder die Spannung geht hoch. Und das kann natürlich zu Zuständen führen, wo dann Sicherungen fallen. Und wenn eine Sicherung im Netz fällt, dann wird ein Anlagenteil abgeschaltet. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich meine, das passiert schon mal, dass irgendwo mal eine Sicherung in einem Straßenzug fällt. Aber wenn mal eine ganze Region, vielleicht eine ganze Großstadt abgeschaltet wird, weil eine Sicherung ausfällt, das sollte normal nicht passieren. Es kommt auch ganz selten vor. Aber noch viel schlimmer ist, man muss es vielleicht gezielt abschalten. Mhm. Weil in der anderen Richtung ist es zu viel Erzeugung da. Der Verbrauch kann nicht weggenommen werden. Ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt 25 Tage, wo es sehr wahrscheinlich problematisch werden wird. Das eine ist so 20., 21. April. Da ist die Gefahr nicht unbedingt ganz so hoch. 1. Mai, jetzt macht es vielleicht schon Klick.
Ah ja.
19. Mai, das sind die Tage, wo die Energieversorger jetzt schon gucken, wie läuft das da.
Also wir reden von den Feiertagen wahrscheinlich.
Ne? Richtig.
Gehe ich mal stark davon aus.
Feiertagen. Okay, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann ja nicht sein. Wir haben ja trotzdem noch Verbraucher in der Stadt. Ne? Wir haben ja, Geschäfte und Ähnliches, aber okay, klar.
Am Feiertag sind die geschlossen.
Ja.
Die ganzen Betriebe
arbeiten. Man denkt, dann ist jeder zu Hause und verbraucht Energie, aber die Betriebe sind ja nicht dann
am Vatertag.
Gut, teilweise, klar.
Am Vatertag sind wir alle unterwegs wandern, wenn schönes Wetter ist.
Das stimmt,
ja, aber dann scheint die Sonne, ne? Ja. Bei schönem Wetter, klar.
Ich glaube, wenn ein Energieversorger Wetter bestellen könnte, würde er an diesen Tagen schlechtes Wetter bestellen.
Okay.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Einfach deswegen, weil, also nochmal, der Verbrauch ist an diesen Tagen extrem gering, weil Geschäfte, Fabriken arbeiten nicht. Also ist der Verbrauch per se schon mal extrem weniger. Und wir haben jetzt, und das ist das Interessante, wir haben so viel PV-Anlagen, die diese Energie, die dann noch verbraucht wird, alleine erzeugen können und noch mehr. Und dann kommt es zum kritischen Zustand. Und der Netzbetreiber ist nicht in der Lage, das runterzuregeln, also den Zufluss zu begrenzen. Und also man kann es wirklich positiv sehen. Es gibt so viele PV-Anlagen, aber es muss halt in diesen Situationen einfach die Möglichkeit bestehen, dass man die Produktion eindämmt, weil man den Strom nicht, ich sag mal, aus dem Netz nehmen kann. Oder Speicher aufbauen. Und das ist jetzt echt kompliziert. Ich kann einen Speicher bei mir zu Hause im Keller einbauen. Der wird geladen und entladen, wie es bei mir zu Hause passt. Das ist nicht unbedingt netzdienlich. Ein Speicher, wenn der netzdienlich gesteuert wird, läuft der ganz anders, als wie die Speicher, die normalerweise so zu Hause im Keller stehen. Es kann ja auch sein, dass im Winter vielleicht bei zu viel Wind eine Überproduktion da ist. Hat man oft nachts das Problem. Ja, und dann müssen die Speicher auch mal aus dem Netz geladen werden. Vielleicht macht jetzt
dass man den Strom abgreift.
Abgreift, ja. Bei Paragraph 14a haben sich ganz viele gewundert, warum soll denn ein Speicher abgeregelt werden können? Anfang 2024 hat jeder gesagt, welcher Speicher lädt denn aus dem Netz? Ende 2024, dynamische Tarife, Speicher muss netzdienlich geladen werden und so weiter und so fort. Und es gibt ganz viele Unternehmen, die warten darauf, dass sie einen Großspeicher bauen dürfen. Es gibt so viele Anfragen, dass richtige große Speicher in Deutschland aufgebaut werden können und dann in Betrieb gehen dürfen und in Situationen, wo zu viel Strom da ist, egal warum, das aus dem Netz kostengünstig aufnehmen.
Und oder sogar mit negativen
Preisen. Ja, Geld dafür bekommen, dass es aus dem Netz wegnehmen. Und dann bei Situationen, wo dir einfach nicht mehr so viel Energie da ist, und das ist dann meistens nachts, dann wieder ins Netz abgeben.
Ich glaube, das müssen wir noch einmal wirklich zusammenfassen. Also das ist ja extrem spannend, was hier an technischen Möglichkeiten im Prinzip im Raum steht. Das heißt im Prinzip, am Ende des Tages, wir haben Speicher, die zu viel Strom abgreifen können, wenn er im Netz ist, weil das Problem de facto ist, wir haben zu viel Strom an manchen Zeiten.
An manchen Tagen.
Im Netz.
Ja, und dann, also man versucht das im Moment so zu regeln, dass man wirklich, man versucht es nicht zu regeln, das regelt sich durch den Preis. Der Strom, der plötzlich zu viel da ist, wird ja an der Börse verkauft. Und wenn er wirklich zu viel da ist, dann muss man Anreize schaffen, dass der Strom weggenommen wird.
Und das lohnt sich für Unternehmen, ne?
Ja, und ich meine, wenn jetzt Speicher zugebaut werden, dann ist ganz klar, wird der Preis nicht so stark runtergehen. Das ist aber auch gut so. Also die müssen ja nicht noch Geld bekommen, dass sie den Speicher aufladen. Aber es wäre schon mal gut, wenn sie günstig den Strom laden könnten und dann auch günstig, mit Gewinn wieder abgeben können zu Zeiten, wo eine Unterdeckung da ist, wo also mehr Verbrauch als Erzeugung da ist. Mhm. Das war von Anfang an klar. Also es hat jeder am Anfang gesagt, die Herausforderung bei den regenerativen Energien ist, dass die einfach manchmal zu viel da sind und zu anderen Zeiten zu wenig da sind und es muss Speichertechnologie entwickelt und aufgebaut werden. Und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir es machen müssen. Ja? Mhm. Und nochmal, ich kann es nur sagen, das ist eigentlich ein positives Zeichen. Und wir haben einen Netzanteil, die Zahl haben wir vorhin weggelassen, wir haben einen Anteil der Regenerativen im Netz von 60%. Hat man vor 10 Jahren gesagt, technisch unmöglich. Mhm. Wir haben bewiesen, das läuft. Und das sollten wir mal uns positiv auf die Fahne schreiben. Es gibt kein Land in der Erde, das so gemacht hat. Ja, mit PV und Wind. Und wir haben es hingekriegt. Wir zeigen das und wir wollen den Weg weitergehen. Und es wäre total unvernünftig, jetzt zu stoppen und einen Rückwärtsgang einzulegen.
Ja.
Zumal wir ja bewiesen haben, dass es funktioniert, ne? Also das heißt, wir müssen eigentlich nur Lösungen finden. Und du hast ja schon sehr gute Lösungen aufgezeigt, wie man eben im Prinzip dieses, in Anführungszeichen, Probleme, die Herausforderung angehen müsste, ne? Aber dann habe ich richtig verstanden, es geht hier eben sowohl um die dezentrale Energieversorgung als auch um die dezentrale Energiespeicherung. Also wir zählen hier auch unter anderem auf die Unternehmen und die Privathaushalte.
Also nochmal, die Netzstabilität, ich denke, das ist noch nicht ganz klar. Die Netzstabilität ist das Wichtigste, dass das Netz sauber weiterläuft. Da hat sich eigentlich die letzten 50, 100 Jahre kaum einer Gedanken drüber gemacht, weil das einfach relativ einfach zu handeln war. Wenn im Netz Unterbedarf da war, hat man ein Kraftwerk hochgefahren und also mit der Erzeugung nachgeregelt. Und bei den regenerativen Energien kann ich diese Erzeugung nicht hochregeln. Ich kann sie nur abregeln. Mhm. Und wenn halt mal nachts keine Sonne scheint, dann kann ich eine PV-Anlage auch nicht abregeln. Da ist nichts da. Ja. Und da muss ich halt gucken, dass ich andere Energiequellen habe. Bislang machten das Kohlekraftwerke, und also Erdgaskraftwerke. Ja, und in Zukunft soll das so sein, dass man ja auf die verzichten will. Und dann brauche ich eben Speicher. Oder es gibt ja auch regenerative Energien, die jetzt also nicht so volatil sind. Ich kann zum Beispiel mit Biogas ein Gaskraftwerk betreiben oder auch mit Wasserkraft. Ja, kann ich auch dann Wasserkraft mit Wasserkraft Energie erzeugen, wenn ich sie brauche. Ich kann das tagsüber runterregeln und nachts hochregeln. Ich kann auch Wasserkraft als Speichermedium nutzen. Ne? Pumpspeicherkraftwerk ist genau das. Und das ist ja der Gedanke, der da zugrunde liegt. Und wir sind seit 20 Jahren dabei aufzubauen. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, dass die regenerativen Energien übernehmen die Hauptverantwortung. Wir haben schon seit Jahren, vielleicht eine ganz interessante Zahl, der Hauptenergieträger ist Wind in Deutschland. Wir haben über, also das ist, ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber das ist mit großem Abstand die größte Energiequelle in Deutschland. Also weit vor Kohle und Erdgas.
Das wusste ich nicht.
Aber wenn man mal bei uns so durch die Gegend schaut, ne, dann sieht man schon viele Windkraftanlagen. Ne? Und wir befinden uns ja auch hier direkt an der Grenze zu Frankreich. Und es ist auch wirklich auffallend, wenn man mal über die Grenze drüber fährt, dass es auf einmal nachlässt. Und auch was die PV-Anlagen auf dem Dach angeht, das ist genau das gleiche Thema.
Und was ich so super spannend finde, ist, wir reden immer in Deutschland drüber. Und viele sagen ja, ja, wir in Deutschland machen so einen Alleinweg und jeder belächelt uns. Das ist nicht wahr. Alle anderen Länder machen das auch. Es war vielleicht vor 10 Jahren so, dass wenn in Deutschland viel Sonne PV-Strom produziert hat, dass das für die Nachbarländer ein Problem war. Aber wir merken heute in Deutschland schon, dass wenn in Polen oder Tschechoslowakei gerade die Sonne sehr stark scheint, dass das zu uns rüberschwappt. Ja? Und ganz aktuell, politisch, wenn wir über den großen Teich rübergehen in die USA, gab es jetzt einen neuen Präsidenten, der hat ja direkt am ersten Tag Direktiven oder wie sagt man, Distrikte unterschrieben, wo er ja jetzt wieder die fossile Energie nach vorne bringen will. Experten, habe ich gerade heute Morgen im Newsletter gelesen, Experten sagen, kann er gerne tun, aber die solare Energie ist so günstig, es wird keiner mehr in fossile Energie investieren wollen, weil PV-Strom ist so günstig. Also,
man kriegt es ja umsonst, ne? Die Energie, die von der Sonne kommt, sagen wir mal so.
Das ist richtig, was du sagst, aber ich muss natürlich auch die Kosten entgegenstellen, die ich brauche, um die Anlagen aufzubauen.
Ja, klar,
aber
obwohl die Technologie da auch besser geworden ist.
Richtig,
ne?
Also ja klar.
Vergleichbar.
Vor 30 Jahren undenkbar. Wenn man sich mal die Preise anschaut, was ein Modul früher gekostet hat und heute, das ist nicht vergleichbar.
Ja.
Man spricht hier von den Stromgestehungskosten. Also was kostet mich eine Kilowattstunde Strom herzustellen? Und dazu muss ich beim Kraftwerk sagen, das Kraftwerk kostet mich, was weiß ich, wie viele Millionen aufzubauen. Das läuft 40 Jahre. In den 40 Jahren wird es vermutlich so und so viele Kilowattstunden erzeugen. Dann habe ich also die Kosten auf die Kilowattstunden kann ich umlegen, plus die Kosten für den Brennstoff.
Brennstoff, genau.
Genau. So, und da habe ich bei Kohle Stromgestehungskosten von 3 bis 5 Cent. Bei großen PV-Anlagen, also diese großen Freiflächenanlagen, habe ich Stromgestehungskosten, die sind 6 Cent, 4 Cent. Also, ja. Also wirklich konkurrenzfähig. Erdgas ist immer der teuerste Strom, den man nutzen kann. Erdgas hat aber den Vorteil, die sind extrem gut regelbar. Also von 0 auf 100 in wenigen Minuten. Das schafft sonst kein Energieträger. Also wenn ich PV habe und die Wechselrichter hoch und runter regeln kann, geht das natürlich auch. Aber nachts halt nicht. Und deswegen ist Gas so wichtig. Und das war unsere Strategie, bis im Osten einer den Hahn zugedreht hat.
Da sieht man mal wieder, wie großen Einfluss auch die politischen Entscheidungen nicht nur in Deutschland, sondern eben auch europäisch und weltweit eben auf diesen gesamten Bereich der Energiewende und der Elektrobranche, Elektrohandwerk auch haben. Jetzt haben wir ziemlich, ziemlich viel darüber gesprochen, was denn grundsätzlich notwendig wäre. Wir richten unseren Podcast ja vorrangig ans Elektrohandwerk. Was heißt denn das ganz konkret, wenn wir davon sprechen, wir haben diese PV-Anlagen ja heute schon auf dem Dach? Wir haben das Problem auch heute schon. Was müsste jetzt auch im Elektrohandwerk passieren? Was müsste angegangen werden? Was wären vielleicht Ideen, um dieses Thema anzugehen?
Also, wie ja schon ausreichend gesagt, die Netzstabilität ist das große Problem. Und da sagt der Handwerker, was habe ich damit zu tun? Es wird ihn betreffen. Man ist dabei mit diesem Stromspitzengesetz. tatsächlich Regelungen zu schaffen, wie man kleinere Anlagen, also ab 2 kW Peak sagt man, oder so wird es wahrscheinlich kommen, dass also jede PV-Anlage, die fest installiert ist, regelbar gemacht werden muss.
Ziemlich alles, was größer ist als so ein Balkonkraftwerk.
Ja, klar, ne? Genau, ja. Ganz genau. Balkonkraftwerke sind ausgenommen, weil die sind über Stecker rein raussteckbar. Also, und die sind auch jetzt nicht in der Leistung, auch in der Summe nicht so groß.
Ja.
Aber eben die fest installierten Anlagen auf den Einfamilienhäusern, die müssen zukünftig regelbar gemacht werden. Das heißt, der Netzbetreiber muss solche Anlagen runterregeln können. Und gerade im Einfamilienhaus sehe ich das total unproblematisch. Also für mich als Betreiber wirtschaftlich überhaupt gar kein Problem, weil ich muss ja nur darauf achten, dass ich nichts ins Netz einspeise. Ich kann ja den Strom bei mir zu Hause locker verbrauchen. Das wollen die meisten ja heute schon. Es will ja gar keiner mehr wirklich einspeisen. Das ist ja nur das, was ich zu Hause nicht abgreifen, nicht nutzen kann, das geht ins Netz und dafür bekomme ich noch Geld. Und das sind bei mir zu Hause im Jahr 150 Euro. Kann ich drauf verzichten, ganz ehrlich.
Hm.
Ja? Und um mehr geht's nicht. Ich darf halt vielleicht nicht mehr einspeisen, wenn es der Netzbetreiber erfordert, wenn es erforderlich ist. Der Netzbetreiber
temporär das mal nicht einspeisen, ne? Nicht,
richtig,
nicht immer.
Richtig.
Genau, ja.
Es geht ja nur um wenige Stunden.
Genau.
Ja, und das, die Lösung ist eigentlich ganz, wirklich ganz einfach. Die Anlagen müssen steuerbar aufgebaut werden. Ein Thema, was ihr, glaube ich, auch in einem anderen Podcast schon hattet, dieser Smart Meter Rollout, der ja schon seit vielen Jahren gemacht werden soll, ist die Grundlage dazu. Das muss beschleunigt werden. Auch das hat ja die Bundesregierung erkannt und hat vor 2 Jahren da ein Gesetz geschaffen, um das nochmal zu beschleunigen. Und wenn der Smart Meter Rollout vonstatten geht und ein Smart Meter vor Ort installiert ist, dann kann über den Smart Meter A gemessen werden, wie sieht es hier in dieser Anlage aus oder an der Schnittstelle Anlage zum Netz. Der Netzbetreiber sieht das an ganz vielen Stellen und kann dann also frühzeitig erkennen, und zwar real erkennen, nicht abschätzen für morgen, übermorgen, sondern in Echtzeit erkennen, wie ist die Situation im Netz, wo habe ich Probleme. Und dann kann er bestimmte Anlagen runterregeln, vielleicht auch abschalten in Extremfällen und dann auch wieder entsprechend hochregeln. Und dafür sind halt diese Smart Meter so wichtig.
Also Digitalisierung ist das A und O, muss man ganz einfach so sagen.
In allen Bereichen und hier ganz besonders, ja.
Okay, das ist natürlich etwas, das im ersten Schritt das Elektrohandwerk jetzt mal zweitrangig betrifft. Also zumindest das, was man ja so mitbekommt, ist ja der Rollout von diesen Smart Mietern ein Thema, was den Energieversorger, was den Netzbetreiber, den Messstellenbetreiber angeht. Auf was sollten wir uns da, vorbereiten?
Also der Elektrohandwerker, der muss wissen, dass wenn er eine PV-Anlage installiert, dass er die in Zukunft vielleicht direkt mit dem Smart Meter verbinden muss. Dass er bei der Auswahl von den Anlagen halt darauf achte, dass die auch kompatibel sind, dass die also steuerbar sind. Das ist aber in der Regel kein Problem, weil die Anlagen, also die Technik ist schon lange bekannt, die ist schon lange da. Etablierte Wechselrichterhersteller verfügen über diese Schnittstellen schon seit vielen Jahren. Der Handwerker muss es halt dann auch umsetzen, der muss es dann auch wirklich installieren. Und das habe ich jetzt auch im letzten Jahr bei § 14a so erlebt. Viele Handwerker sagen, ja, das ist alles hört sich interessant an, aber wenn ich dann vor Ort stehe und den Zählerplatz mir anschaue und dann ist es mir doch zu kompliziert und ich kann es ja auch machen, ohne dass ich es anmelde. Das ist natürlich der falsche Weg. Ja.
Gut, das sind Herausforderungen, ne? Das sind im Prinzip neue Themen. Also absolut nachvollziehbar, dass je nachdem, was man dann auch so an Zähleranlage vielleicht sogar im Gebäude dann auch vorfindet, dann auch, ich sag mal, eine Herausforderung im Raum steht, überhaupt die Anlage so auch zu dimensionieren, dass es passt. Ne? Ich meine, so Ansätze gibt es ja auch schon in der Anwendungsregel 4100, dass man, ich sag mal, einen Smart Meter und ähnliches vorsieht. Aber die Umsetzung, wenn man in der Praxis ist, ist teilweise dann doch schwierig.
Ja, und das ist deswegen so schwierig, weil der Elektroinstallateur kann ja nur das sehen, was in dem Haus passiert. Weil er installiert das Haus und den Blick für das große Ganze, das kann er nicht haben. Auf der anderen Seite, der Energieversorger, Netzbetreiber, der sieht sein Netz. Der weiß ja nicht, was im Haus da jetzt wirklich vorgeht oder was dort benötigt wird. Und genau diese Schnittstelle, das muss enger werden. Und ich glaube, auch das kann man beobachten. Denn es war jetzt über ganz viele Jahre so, dass die Installateure ihre Sache gemacht haben. Die mussten natürlich jede Anlage beim Netzbetreiber melden, mussten entsprechende Änderungen melden. Aber der Netzbetreiber hat, ich sag mal, also einem ins Installateurverzeichnis eingetragenen Betrieb das mehr oder weniger genehmigt. Und auch diese, der Umgang zwischen Handwerk und Netzbetreiber, der war nicht sehr eng. Und seit ein paar Jahren merkt man, das wird wieder enger. Die Netzbetreiber fordern auch, dass die Eintragung ins Installateursverzeichnis immer wieder regelmäßig erneuert wird, dass Schulungen gemacht werden. Macht man die nicht mit, verliert man auch diese Eintragung. Das gab es bis vor 3 Jahren nicht. Und daran erkenne ich ganz deutlich, Netzbetreiber und Installateure, die müssen wieder enger zusammenarbeiten. Und es gibt viele Mitarbeiter bei den Netzbetreibern, die sehen die Notwendigkeit nicht. Also die sagen, ja, der Installateur soll doch seine Hausinstallation machen, wir machen das Netz. Und genauso auf dem Handwerksseite auch, die sagen, ja, der Netzbetreiber, der war für mich immer, ich muss die Regelungen befolgen, die er mir da vorgibt, die sind oft so kompliziert, die verstehen halt nicht, warum der Netzbetreiber manches braucht. Ja, die Anwendungsrichtlinie 4100, was haben wir von Hager da uns den Mund wund geredet, dass man das so macht endlich. Es gibt heute immer noch Installateure, die nicht verstehen, warum sie es machen.
Ist dann aber auch definitiv eine Sache, weswegen ich auch unseren Podcast so wichtig finde, dass wir eben auch von dem, was wir zumindest mal mitbekommen, auch aufklären, ne? Und auch solche Informationen auch weitergeben. Genauso wie eben auch viele, viele andere Gremien das machen. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Institutionen im Elektrohandwerk, die das genauso angehen. Also wichtig ist hier eine klare Transparenz und eine Zusammenarbeit und eine Kommunikation. Das ist eben am Ende des Tages, jetzt komme ich wieder so ein bisschen zurück auf unser ursprüngliches Thema, eben nicht zu diesem Solarinfarkt kommt.
Ganz genau. Also ich habe das nie so eng erlebt, dass Politik und Wirtschaft oder Politik und das allgemeine Leben so eng verbunden sind, wie ich das jetzt die letzten Jahre hier mit der Energieversorgung und mit den regenerativen Energien so erlebt habe. Und ich kann für mich sagen, und das wird auch jeder für sich bestätigen können, wenn er sich da mal in sich reingeht und darüber nachdenkt, dass es ganz viele Gesetzesänderungen gegeben hat und die jetzt auch noch geben wird, die sein tägliches Leben betreffen und den Elektrohandwerker insbesondere, seine tägliche Arbeit betreffen. Ja? Und wenn ich mir jetzt die Bundestagswahl anschaue, die in den nächsten Tagen ja stattfindet, da gibt es ja, also das ist das Thema Energierecht, Energiewirtschaftsgesetz, das ist ein Riesenthema im Wahlkampf. Das war es im letzten Sommer, das war es über den Herbst und als dann die Regierung auseinandergebrochen ist, jetzt nutzen die das wirklich für den Wahlkampf. Und ich habe mir echt mal die Mühe gemacht und habe mir die Parteiprogramme der großen Partei angeschaut in Bezug auf Energierecht. Und es ist unglaublich interessant, wenn man da mal reinschaut. Die machen sich alle, für mich wirklich erstaunlich, sehr detaillierte Gedanken, wie das weitergeht, wo es brennt. Und dann, das ist das Interessante, wie der Lösungsansatz der einzelnen Parteien ist. Und zu meinem großen Erstaunen gibt es eigentlich nur eine Partei, mit der ich viele Grundsätze nicht teile, aber die machen in der Energiepolitik einen Schritt nach vorne. Die gucken nach vorne. Alle anderen sagen, ja, wir bleiben mal da, wo wir sind. Wir sind ja ganz gut. Vielleicht einen Schritt zurück. Ah, früher war ja alles gut. Aber das ist der falsche Weg. Ja? Und ich würde mir wünschen, die würden sich alle so vom anderen ein bisschen was abschauen und dann wirklich was Richtiges machen. Und es wäre enorm wichtig, wenn dieses Stromspitzengesetz in dieser Legislaturperiode wirklich noch beendet wird. Vielleicht ist es bis zur Ausstrahlung des Podcasts tatsächlich durch.
Schauen wir mal, genau.
Abwarten.
Ja, aber das heißt wirklich an jeden, auch da lohnt es sich auch einfach zu schauen, was sind denn die Ideen, was sind denn die Pläne, die jetzt so im Prinzip im Raum stehen von diversen Parteien, ohne hier irgendwie politisch werden zu wollen. Aber ich glaube, das ist definitiv interessant hier zu schauen, weil es eben das Elektrohandwerk und die Elektrobranche, also auch uns als Hager, direkt betrifft.
Genau, so ist das.
Ich fand das jetzt sehr, sehr gute abschließende Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich auch mal mit dem Blick auf die Uhr sehe, wir haben jetzt schon eine ganze Menge geredet über den Solarinfarkt, ne, und was das Ganze verursachen könnte und wie wir dagegen gehen können, sage ich jetzt mal. Und da würde ich jetzt an der Stelle nochmal ganz kurz ein Fazit, eine kurze Zusammenfassung machen, was wir alles besprochen haben und wie wir gesprochen haben, genau. Also wie gesagt, kurzes Fazit. Wir haben gesagt, schneller Ausbau ist sehr, sehr wichtig und notwendig. Aber trotz allem müssen wir natürlich gucken, dass die Netzstabilität gewährleistet ist. Das ist alternativlos, muss man ganz ehrlich sagen. Dazu dienen natürlich der Paragraph 14a, der ja auch schon hier im Podcast behandelt wurde. Aber auch, dass wir jetzt hingehen und Anlagen, die Strom erzeugen, auch regelbar machen. Auch die kleineren Anlagen, also alles, was größer ist als ein Balkonkraftwerk, haben wir ja gesagt. Wir müssen gucken, dass die Überschusseinspeisung dann quasi eher in den Eigenverbrauch geht. Wir müssen gucken, dass unsere Speicher auch netzdienlich speichern. Das heißt, auch wenn Überschuss da ist, auch mal aus dem Netz in den Speicher laden und nicht nur unsere eigene Energie, die wir selbst erzeugen, dann in den Speicher laden. Und wie du so schön gesagt hast, wir sind auf einem guten Weg. Ne, wir können das schaffen. Wir sind da jetzt wirklich, was die letzten Jahre angeht, was die Zahlen sagen, haben wir da schon einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Und natürlich dürfen wir jetzt nicht nachlassen und müssen da auch so weitermachen, dass wir auch diese Ziele, was die Energiewende betrifft, dann erreichen.
Sehr schön gemacht. Danke. War, glaube ich, für alle nochmal wichtig, dass wir es einmal zusammenfassen.
Ja, so muss das ja sein.
Sehr gut.
Gut. Und an der Stelle würde ich dann auch sagen, verabschieden wir uns wieder bis zur nächsten Folge. Frank, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Für deine Expertise. Gerne. Und auch wieder an die Technik. Tim, vielen Dank.
Vielen Dank an dich.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.